Ja, ich möchte kurz mit 5 Thesen illustrieren, was ich heute, also 20 Jahre nach Beginn der Transformationsprozesse, für besonders bemerkenswert halte. Und zwar bemerkenswert halte von den Prozessen der 90er, nicht des Jahres 1989 speziell, nämlich der Transformationsprozesse in den 90er Jahren, die ja das heutige Europa hervorgebracht haben. Erste These. Der Systemwechsel vom Sozialismus, Entschuldigung, kann man das mal leise machen? Ich brauche das ja nicht. Der Systemwechsel vom Sozialismus zu Demokratie und Marktwirtschaft war und ist ein historisch beispielloses Phänomen. Der tiefgreifende Umbau der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Institutionen war von enormem Engagement, großem Optimismus und viel Skepsis, auch auf Seiten vieler Beobachter im Westen, begleitet. Immerhin ging es um nicht weniger als um die Installation des Dualismus von politischer Demokratie und privater Marktwirtschaft, nämlich zwei regulativen Prinzipien, die keineswegs immer miteinander harmonieren, sondern des Öfteren, wie wir wissen, in einem knisternden Spannungsverhältnis zueinander stehen. Denn dieser Systemwechsel war nicht durch vorangegangene Entwicklungsfortschritte vorbereitet, wie man sie in der marxistischen Geschichtsphilosophie zum Beispiel erwartet hatte. Ganz im Gegenteil, der Umbruch erfolgte als Antwort der Bevölkerung auf die weitgehende Erschöpfung der materiellen und moralischen Ressourcen der alten Regime und insbesondere auch des gesellschaftlichen Kreativitätspotenzials. Sozialwissenschaftliche Skeptiker, namentlich im Westen, prognostizierten deshalb ein Dilemma der Gleichzeitigkeit, demzufolge das Transformationsprojekt notwendig scheitern müsse, weil die Bevölkerung alle schmerzhaften Wirtschafts- und Sozialreformen an der Wahlurne stoppen könnte, verlieren die Reformpolitiker viel zu früh den Mut, die notwendigen, aber ungeliebten Reformen zu Ende zu führen. Diese Prognose wurde bekanntlich nicht wahr. Nicht nur das Ziel, sondern auch das Ergebnis bestätigt die historische Einmaligkeit des Transformationsprojekts. Und ich komme zur zweiten These. Tatsächlich gab es nicht nur Erfolgsbelege. Die Wirtschaftstransformation wurde von Betriebsstilllegungen und Entlassungen im großen Maßstab sowie einer zunehmenden Ungleichverteilung der Einkommen begleitet. Die sozialen Härten, auch manche Unzulänglichkeiten und Perfektionsmängel der Reformpolitik schienen zu bestätigen, was sich an Zweifeln gegenüber anspruchsvollen gesellschaftlichen Umbauprogrammen im Lauf der Jahrzehnte, namentlich in den Sozialwissenschaften, angesammelt hatte. Jedes der Transformationsländer hatte in der Tat mit reichlich Steuerungs- und Ressourcenproblemen zu kämpfen, umfasste doch allein die Wirtschaftstransformation drei schwierige Aufgaben. Erstens die makroökonomische Stabilisierung, konkret Schuldenbegrenzung, Haushaltssanierung, Währungsabwertung und Inflationsbekämpfung. Zweitens die Schaffung eines verlässlichen mikroökonomischen Handlungsrahmens, konkret Rechtssicherheit, Vertragsfreiheit, Freigabe der Preisbildung und klar definierte Eigentumsrechte zu schaffen. Und drittens die Restrukturierung der Unternehmen hinsichtlich Eigentümerschaft, bekanntlich qua Privatisierung, Unternehmenssteuerung, das heißt kompetentes Management zu installieren und Produktionsprogramm hinsichtlich Wettbewerbsfähigkeit. Die Fülle und Schwere dieser Aufgaben wurde in der frühen Strategiedebatte reflektiert, die sich um den vermeintlichen vielleicht auch Gegensatz von Schocktherapie und Gradualismus drehte. In der Rückschau zeigt sich nun, zwar wurde in keinem Land das Radikalkonzept verwirklicht, in dem vorgesehen war, alle Reformen auf einen Schlag durchzuziehen, und praktisch überall waren die Reformer zu mehr oder weniger ausgeprägtem Zickzackkurs genötigt. Vergleicht man aber die erfolgreichen mit den weniger erfolgreichen Ländern, so sind es die letzteren, die weniger erfolgreichen, in denen absichtlich oder notgedrungen mit einem zeitlich ausgedehnten Gradualismus experimentiert wurde. Wo notwendige Reformschritte zunächst unterlassen wurden, ließen sie sich später nur mit erheblich höheren sozialen Kosten nachholen oder gar nicht. Das sieht man an einigen GUS-Staaten. Gelang es dagegen, sachlich zusammenhängende Maßnahmen frühzeitig und in relativ kurzer Zeit zu realisieren, so verbesserte sich die Wirksamkeit der Reformen und es verringerten sich die Probleme der politischen Koordination. Dadurch blieb auch die Populismusversuchung der Parteien begrenzt, sowie die Chance etwaiger Rentseekers, sich an Regulierungslücken zu bereichern. Das heißt, und das ist die Quintessenz der zweiten These, der Vorteil eines hohen Reformtempos wurde zweifelsfrei bestätigt. Die dritte These. Keines der Transformationsländer, die von einer heftigen mehrjährigen Wirtschaftskrise verschont. Die industrielle Produktion ging abrupt zurück und das Bruttoinlandsprodukt sank um 20-35%, bevor die Erholung einsetzte. Die Inflationsrate kletterte auf 3- bis 5-stellige Werte, zum Beispiel in Polen auf 640% in 1989, 4 Jahre später in Armenien auf 11.000%. Gleichzeitig waren die statistisch erfassten Realeinkommen, Gott sei Dank hatten die Leute noch andere Einkommen, um 30-40% gesunken. Wenn unter diesen Bedingungen der Reformprozess abgebrochen wurde, kam es zu einer Dauerkrise, wie zum Beispiel in Weißrussland, der Ukraine und Russland, mit anhaltend hoher Inflation und umfangreicher Kapitalflucht, was in Russland nur durch einen brutalen Währungsschnitt beendet werden konnte. Die unvollendete Wirtschaftstransformation schlägt sich notwendig in niedrigen und stagnierenden Realeinkommen nieder. War also die schmerzhafte Übergangskrise unvermeidlich? Meine Antwort ist ja. Der tiefgreifende Umbau des sozialen und wirtschaftlichen Institutionssystems war nur um den Preis einer klugen Reihenfolge der zentralen Reformschritte möglich. Nur wenn den haushalts- und währungspolitischen Maßnahmen Priorität gegeben wurde, ließ sich die anschließende Umstrukturierung der Wirtschaft zu wettbewerbsfähigen Unternehmen erfolgreich gestalten. Zu Unternehmen, in denen das Management mit realen Marktbedingungen statt mit Soft Budget Constraints, das heißt staatlichen Lohnsubventionen, billigen Krediten und folglich hoher Inflation kalkuliert. Im Übrigen, die umstrukturierten Unternehmen haben nach wenigen Jahren ihre Produktivität 3- bis 5-mal stärker erhöhen können als die im Staatseigentum gebliebenen. Quintessenz, es bewahrheitete sich abermals die Erfahrung, dass rascher sozialer Wandel nicht ohne soziale Kosten zu haben ist. Und ich komme zur 4. These. Wichtige Erfolgsfaktoren waren allgemeinpolitischer und systemspezifischer Natur. Ich nenne jetzt hier nur den ungewöhnlichen Zielkonsens innerhalb der neuen politischen Eliten, die Bereitschaft, externe Hilfen anzunehmen und auf positive Anreize, wie zum Beispiel die Chance des EU-Beitritts, zu reagieren, die Abwesenheit bzw. Schwäche organisierter Oppositionskräfte, insbesondere solche in Gestalt von Verbänden für Partikularinteressen. Eine nur schwache Ausprägung sozialer Cleavages, also sozialer Differenzen, und die Abwesenheit grundsätzlicher programmatischer Konflikte. Und schließlich die Fähigkeit von Regierungen, im Interesse einer möglichst kurzen Leidensphase auch dann das Richtige zu tun, wenn man mit Unmutsäußerungen konfrontiert war und Abwahl drohte. Diese gewiss nicht vollständige Liste zeigt, dass die Erfahrungen aus der Transformation der sozialistischen Länder nicht übertragbar sind. Schon gar nicht übertragbar auf die konsolidierten Institutionensysteme Westeuropas. Diese mögen zwar in den kommenden Jahrzehnten ebenfalls einem erheblichen, von außen kommenden Anpassungsdruck ausgesetzt sein, wenn sie ihre Spitzenposition in der Weltwirtschaft an die neuen Modernitätszentren in Asien abgetreten haben, aber mit der Wiederholung eines ähnlich imposanten Prozesses der Selbsttransformation ist angesichts der Stärke der internen Vetoposition und der vorherrschenden Skepsis gegenüber institutionellen Reformen nicht zu rechnen. Und ich komme zur letzten, der 5. These. Bekanntlich ist die Transformation der DDR ein Sonderfall, der sich einem oberflächlichen Vergleich mit den anderen Ländern entzieht. Ich möchte hier nur auf 2 Besonderheiten hinweisen, die gemeinhin in den öffentlichen Debatten etwas unterbelichtet bleiben. Erstens, obwohl die deutsche Einheit mit umfangreichen Finanztransfers gesponsert wurde, war der Transformationsprozess bekanntlich von viel Unmut und Unzufriedenheit begleitet und ist es vielleicht bis heute noch. Ich führe das vor allem auf die folgende Besonderheit zurück. Anders als in den Nachbarländern stattete die Transformation der DDR mit erheblichen Gratifikationen infolge der Währungsaufwertung und der 1-zu-1-Umstellung von Löhnen und Transfereinkommen. Während in den Nachbarländern zunächst die Nachteile der Transformation, die schon erwähnte Krise, bald aber auch zunehmend Vorteile erfahren wurden, machte die ostdeutsche Bevölkerung die umgekehrte Erfahrung. Goods first, bads later. Das musste wohl schiefgehen. Die 2. Besonderheit hängt mit dem exklusiven Charakter des SED-Regimes zusammen. Während sich viele Intellektuelle in Ungarn, Polen und der Tschechoslowakei ja selbst in der Sowjetunion schon vor Glasnost und Perestroika mit den Realitäten von westlicher Demokratie und kapitalistischer Marktwirtschaft angefreundet hatten, zeigten sich die Intellektuellen der DDR selbst noch im Systemumbruch systemtreu und antikapitalistisch. Als Folge der politischen Bewirtschaftung von Wissen und Kommunikation war das Geistesleben der DDR weitaus stärker von modernen Entwicklungen und Diskussionen abgekoppelt als anderswo. So blieben auch die Reformdiskurse der ostdeutschen Opposition und der wenigen staatskritischen Intellektuellen jenseits realpolitischer Optionen. Und die Bevölkerung erteilte nicht ihnen, sondern westdeutschen Politikern und Unternehmern den Transformationsauftrag. Das ist in meinen Augen die besondere Tragik des materiell so doch recht erfolgreichen Transformationsfalls der DDR. Dankeschön.